Es war im April 2021. Damals war ja noch die Corona-Krise, für die, die das vergessen haben. Das war so eine Zeit, in der sich viele Leute gefragt haben, wie wird unsere Welt aussehen, wenn wir die Pandemie überlebt haben? Wie werden sich die Leute verändert haben? Wie wird unser Miteinander anders aussehen? Man hat sich gefragt, wie wird es sein, wenn die Lockdowns und all die Sachen wieder durch sind? Und ich weiss auch, dass viele Christen sich gefragt haben, wahrscheinlich wird das nachher einfach auch die Zeit sein, wo Leute mehr nach Gott fragen. Und in diesem April 2021 hat ein Philosoph, ein deutsch-koreanischer Philosoph, nämlich der Byung Chul Han, hat ein Essay geschrieben, wo er drin geschrieben hat, dass er davon ausgeht, dass sich absolut nichts wird ändern nach dieser Pandemie. Er hat ein Zitat, ich habe ein Zitat von ihm geschrieben, Covid-19 ist ein Spiegel, der uns die Krisen in unserer Gesellschaft zurückspiegelt. Er hat mit dem wollen sagen, dass die Pandemie etwas offenbart, nämlich, dass in unserer Gesellschaft, dass es da ein Unbehagen, ein Unwohlsein ganz tief in uns drin gibt, was es schon gegeben hat vor der Pandemie und was es auch wird geben nach der Pandemie. Und der Mann, der Byung Chul Han, selber bezeichnet er sich als katholisch, der hat recht behalten mit seiner Analyse. Wir sind ein paar Jahre nach dieser Pandemie und sind wir ehrlich, es ist wieder alles genau gleich. Die Leute fliegen so viel mit dem Flugzeug wie noch nie, habe ich letztens gelesen. Man kauft und konsumiert so viel wie vorher oder wie noch nie. Und Menschen, sind wir ehrlich, sind so müde und ausgelaugt wie vor der Pandemie. Und wenn wir es aus christlichen Perspektiven anschauen wollen, naja, so viel mehr Leute fragen, glaube ich, nicht nach Gott, wie vor der Pandemie. Freunde, ich will keine Diskussion über die Corona-Krise lancieren heute Morgen. Ich bringe es nur als Beispiel, zum sagen, beim Thema Umkehr, da kann noch so etwas Krasses passieren in unserer Welt. So etwas wie eine weltweite Pandemie. Aber auch so etwas, so ein Unterbruch von unserem Leben, ändert trotzdem noch nicht unbedingt etwas an der Art, wie wir leben. Auch so ein Einschnitt führt noch nicht unbedingt dazu, dass Menschen nachher wirklich anders leben, anders handeln. Und das kennen wir ja auch aus dem persönlichen Leben, aus dem Umfeld vielleicht. Auch Menschen, die schlimme Sachen erleben, Schicksalsschläge, vielleicht ein Todesfall, vielleicht eine Scheidung, vielleicht eine Sucht, vielleicht ein Job, den sie verlieren. Das ändert noch nicht unbedingt etwas am Verhalten der Leute. Das ist noch nicht unbedingt der Auslöser, dass Menschen umkehren, dass Menschen anders leben, dass Menschen anders handeln. Und bringen wir es noch ein bisschen näher, ich weiss aus meinem eigenen Leben. Es gibt so einiges, wo ich dürfte, sollte, könnte auch noch verändern. Aber das Wissen, dass ich es könnte verändern, heisst noch lange noch nicht, dass ich es mache, oder? Und darum ist die grosse Herausforderung beim Thema Umkehr folgendes, ich habe es mal so formuliert, das Zitat ist nicht von mir, aber ich finde es cool. Du musst dein andere Leben. Nicht unbedingt nur dein Leben ändern, sondern vor allem auch dein andere Leben. Wie schon gehört, wir sind mitten in diesem Advent. Advent bedeutet nichts anderes als Ankunft. Der Remo hat schön gesagt, wir warten auf die Ankunft von unserem Retter. Wir denken an die erste Ankunft zurück, an Weihnachten, wo Jesus das erste Mal als Mensch in die Welt hineingekommen ist. Advent ist aber auch ein Vorausschauen auf das zweite Kommen von Jesus, wenn er dann wieder einmal kommt und dann die ganze Welt wird erkennen, dass er der Herr ist. Und Ankunft und Advent ist auch für jetzt etwas, nämlich, dass wir uns können auch in dieser Zeit vorbereiten können, dass Gott wirkt in dieser Zeit, in der heutigen Zeit mitten unter uns. Und vielleicht erinnert ihr euch, vor zwei Wochen haben wir angefangen, so ein bisschen Szenen aus dem Lukas-Evangelium anzuschauen, die nicht direkt mit Weihnachten zu tun haben, aber die etwas erzählen über die Vorbereitung, über das Paratmachen, sich vorbereiten für die Ankunft vom Messias. Und wir haben vom Johannes dem Täufer gehört, der die Leute aufgefordert hat, gesagt hat, es ist Zeit für Erneuerung. Und er hat in diesem Zusammenhang auch gesagt, Umkehr bedeutet nicht nur, dass man etwas weiss oder sagt, sondern dass man auch Frucht zeigt im Leben, dass das konkret wird, dass sich das auch äußert, ganz konkret im Leben. Und dort wollen wir ein bisschen weitermachen. Wir werden heute nochmal über das nachdenken. Zeit für Umkehr. Was bedeutet denn das genau? Und ich lade euch ein, dass wir wieder einen Text lesen miteinander bei dem Johannes, der Täufer, und zwar ist das Lukas 3. Und ich lade euch ein, dass wir aufstehen zum Lesen von der Bibel. Dass wir vielleicht einfach einen Moment auch ruhig werden. Vielleicht sind wir noch ein bisschen hektisch in den Tag und in den Gottesdienst reingekommen. Einfach einen Moment ruhig werden, unsere Herzen auftun, unsere Gedanken weit machen und auch einfach den Heiligen Geist einladen für sein Reden, für sein Wirken an dem heutigen Morgen. Lukas 3, ab Vers 10. Die Leute fragten Johannes: Was sollen wir denn tun? Er antwortete: Wer zwei Hemden hat, soll dem eins geben, der keines hat. Wer etwas zu essen hat, soll auf die gleiche Weise handeln. Es kamen aber auch Zolleinnehmer, um sich taufen zu lassen. Die fragten Johannes: Lehrer, was sollen wir tun? Er antwortete: Verlangt nicht mehr, als in euren Vorschriften steht. Es fragten ihn aber auch Soldaten: Und wir, was sollen wir tun? Er antwortete: Misshandelt und erpresst niemanden, sondern gebt euch mit eurem Sold zufrieden. Das Volk setzte große Erwartungen in Johannes. Alle fragten sich: Ist er vielleicht der Christus, der Messias? Johannes erklärte ihnen: Ich taufe euch mit Wasser. Aber es kommt einer, der ist mächtiger als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Riemen seiner Sandalen aufzuschnüren. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Wir reden zuerst heute ein bisschen über Besitz. Umgang mit Besitz. Der Johannes redet zu drei Gruppen, haben wir gesehen. Zu den einen, die relativ wohlhabend waren. Er redet auch zu den Zöllnern. Er redet sogar zu Soldaten. Und in allen drei Gruppen, bei allen drei Anweisungen, geht es um Geld und Besitz. Und das ist vielleicht ein bisschen überraschend. Weil wir wissen, der Johannes war ein Prophet, der angekündigt hat, dass ein Messias kommt. Sein Auftrag war, die Leute parat zu machen und zu sagen: Hey, macht die Augen auf, macht die Ohren auf, macht euch ein Herz weit, weil da kommt der Messias. Und mir, ich würde vielleicht erwarten, wenn ich die Leute aufrufen würde, dass sie parat werden für das Wirken von Gott, dann würde ich vielleicht erwarten, dass man sagt: Hey, betet mehr, geht mehr in den Gottesdienst, leset mehr in der Bibel. Macht mehr Lobpreis. Der Johannes sagt nichts von all dem. Er redet mit den Leuten über ihren Kleiderschrank und über ihren Kühlschrank. Nicht vielleicht das, was wir erwartet hätten. Also wenn der Johannes über Umkehr redet und sagt, wie konkrete und praktische Umkehr aussieht, dann sagt er als erstes, dass im Umgang mit Besitz, dass es bedeutet, dass wir einen vereinfachten Lebensstil sollen anstreben. Einfachheit. Und seine Anweisung ist relativ einfach. Wenn du zwei Hemdli hast oder zwei Jacken, dann gib doch eine Jacke dem, der vielleicht keine hat oder braucht. Und wenn du den Kühlschrank voll Essen hast, dann tu doch mit denen teilen, die nicht so viel haben. Das ist übrigens nicht die Anweisung, dass alle mir einen Pulli geben sollen, weil sie das Gefühl haben, ich habe nur einen Pulli. Alles gut. Ich habe ihn auch gewaschen, übrigens, seit dem letzten Mal. Einfach so. Und versteht ihr, einfacherer Lebensstil, weniger Besitz, Material weggeben und so weiter, ist vielleicht nicht etwas, was wir mit einer Adventspredigt in Verbindung bringen. Du bist vielleicht nicht hierher gekommen und hast gedacht, heute reden wir über Geld und Besitz. Und ich weiss, als Pastor von einer Freikirche, wenn man anfängt, über Geld zu reden, dann hast du meistens die Herausforderung, dass die Leute falsch verstehen. Das Risiko gehe ich heute ein. Aber ich will gerade vorweg schicken. Es geht mir heute nicht darum, dass wir die Kassen der Lenzkirche füllen, weil die sind recht gut gefüllt. Wir sind gut unterwegs mit dem Budget. Einfach, dass ich das mal gesagt habe. Es geht mir nicht um das. Und vielleicht denkt der eine oder andere, ah, ja, aber weißt du, das ist doch der Johannes der Täufer gewesen. Der hat noch so krasse Sachen gesagt, so, ganz Zeug weg. Bei Jesus, der ist doch viel gnädiger und einfach sind lieb miteinander und so. Der hat sicher nicht so krasse Sachen gesagt. Der Punkt ist, gerade im Lukas-Evangelium, all das, was der Johannes sagt, hat Jesus nie durchgestrichen. Und ich möchte euch aufzeigen, dass Jesus sogar die Messlatte noch ein bisschen höher gelegt hat als der Johannes. Also, wir schauen ganz kurz ein bisschen rein ins Lukas-Evangelium. Ein paar Kapitel später, Lukas 18. Wenn man dort liest, lesen wir von folgendem. Lukas 18, 18. Dort heisst es, ein angesehener Mann fragte Jesus. Angesehener Mann heisst, er war reich. Also, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jetzt ganz wichtig. Der Mann fragt da nicht, wie komme ich in den Himmel? Das war nicht die Frage von dem Mann. Das war nicht der Punkt. Die Juden haben erwartet, dass ein Messias würde kommen, der ein neues Zeitalter in Gang setzen würde. Ein Zeitalter vom Shalom und vom Frieden. Und dem haben sie ewiges Leben gesagt. Ein Leben mit einer völlig neuen Qualität. Also, der Mann fragt nicht, Jesus, wie komme ich in den Himmel? Sondern der Mann fragt, Jesus, das Leben, das du hier verkörperst, das Leben vom Frieden, von der Freude, von der Erfüllung, Jesus, wie komme ich zu dem Leben? Das war der Mann seine Frage. Und die einen oder anderen kennen die Geschichte. Jesus fängt dann an zu reden mit dem Mann und erzählt zuerst den zweiten Teil von den sogenannten 10 Geboten auf. Er sagt, hast nie die Ehe gebrochen, hast nie gestohlen, hast nie gemordet und so weiter. Und der reiche Mann sagt, hey, alles gut, mache ich, super. Und Jesus widerspricht ihm nicht, sondern, das ist typisch Jesus, er tut mit einer Aussage alle anderen Gebote zusammenfassen. Der erste Teil der 10 Gebote, dort geht es darum, dass wir Gott sollen lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe. Und Jesus fasst die Gebote zusammen, indem er ihm eine Aufforderung gibt und sagt, hey, dein Besitz, das Zeug, das du hast, verkauf es und gib das Geld den Armen. So hat die Umkehr für den reichen Mann ausgesehen. Dass er nämlich seinen Besitz verkleinert und das Geld den Armen gibt. Und ganz wichtig, Jesus geht es hier nicht primär um Geld und Besitz. Er sagt hier nicht einfach grundsätzlich, Geld und Zeug besitzen ist falsch. Was er dem Mann aber aufzeigt, ist, hey, reicher Jüngling, du hast einen Gott in deinem Leben. Und zwar ist es nicht der Gott, wo du glaubst, dass es dein Gott ist. Es ist nicht der Gott von der Juden, der von der 10 Gebote, sondern dein Gott ist der Besitz. Und was Jesus hier anbietet, ist, dass er sagt, schau, das Leben mit dem vielen Besitz, das Leben, das müsstest du aufgeben, das müsstest du abgeben, damit du ein noch viel besseres Leben bekommst. Jesus sagt, ich würde dir ein Leben geben voller Frieden, voller Freude, voller Shalom, wenn du bereit bist, das Leben vom Besitz abzugeben. So wird Umkehr aussehen für den reichen Mann. Das wäre seine Autobahn, die er da ab müsste, seine Ausfahrt, oder? Das Traurige ist, der Mann ist nicht bereit, er geht weg und wir wissen nicht, wie die Geschichte weitergeht. Jetzt, ich will gar nicht auf irgendjemanden zeigen. Sondern was ich mir gedacht habe, ist ganz ehrlich, ich bin der reiche Mann. Ich bin der reiche Jüngling. Ich meine, ich habe alles. Ich habe letztens geschaut, ich habe einen guten Lohn. Ich habe letztens geschaut, ich habe eine schöne Wohnung. Wisst ihr, was die Nacht, jeder von meiner Familie hat in einem eigenen Bett geschlafen. Hey, und heute Morgen, wir haben alle unsere Schränke aufgemacht und wir haben Tonnen Kleider drin gehabt. Meine Jungs haben Spielzeug, dass es nur so rumliegt in der Wohnung. Wisst ihr was? Ich konnte heute einfach beim Hahn auftun und es ist kaltes Wasser rausgekommen. Da konnte ich sogar noch heiß duschen, ohne dass ich irgendetwas dafür gemacht habe. Okay? Dann, ja stimmt, ich habe ein iPhone, ich habe ein iPad, ich habe sogar einen Laptop. Ich habe ein Velo, ich habe ein Auto. Ich kann mir Ferien leisten. Ich gehöre zu den 1% absolut reichsten Menschen dieser Welt. Und wir machen jetzt keine Umfrage, aber ich nehme an, dass es ein paar hat unter uns, die sich etwas Gleiches leisten können wie ich und etwas Gleiches haben wie ich. Also, ich gehöre zu den Reichen. Und was der Johannes hier einfach sagen will, ganz simpel: Unseren Besitz kann Gottes Wirken im Weg stehen. Ich habe das als Folie drauf. Unser Besitz kann Gottes Wirken im Weg stehen. Das ist das, was der Johannes hier sagt. Und schaut, wenn wir anfangen, aktiv allen Besitz, alles Material, alles Zeug, das wir haben, aktiv auch reduzieren und wecken und grosszügig sein damit, dann gibt es Raum in unserem Leben, dass wirklich das Leben reinkommen kann in unser Leben, das wir uns wünschen. Das Leben vom Frieden, das Leben von der Freude, wo Jesus uns geben will. Und versteht ihr, ein vereinfachter Lebensstil ist echt konkrete Umkehr in unserer Zeit. Da schwimmen wir richtig gegen den Strom in unserer Zeit. Ich meine, wir leben in einer Zeit, da ist Konsum das Ding. Versteht ihr? Bei uns im Westen, wir sind Konsummaschinen. Wir sind immer dran am Konsumieren. Also vor allem im Advent, das ist der Wahnsinn. Aber wenn wir umkehren, dann kommen wir nicht darum herum, dass es auch etwas zu tun hat mit unserem Besitz. Dort können wir echt einen Unterschied ausmachen. Und das ist das, was Johannes und Jesus uns dazu aufruft. Und ich will einfach sagen, was das genau in deinem Leben zu bedeuten hat. Ein vereinfachter Lebensstil. Das kann ich nicht sagen. Das musst du für dich mit Gott und mit deiner Familie klären. Aber gerade jetzt im Advent könnte das ein Moment sein, wo wir uns das überlegen. Statt immer mehr zu haben, zu überlegen, wie könnte ein vereinfachter Lebensstil aussehen. Das ist das Erste, was Johannes darüber redet. Er redet über Besitz und Geld, aber er redet auch über Geld. Sorry, was habe ich gesagt? Er redet über Besitz und Material, aber auch über Geld. Es sind dann die Zöllner zu Jesus gekommen, auch noch. Zöllner, das müssen wir wissen, das sind so die Unbeliebten gewesen. Die haben nämlich mit der Besatzungsmacht zusammengearbeitet, mit den Römern, und haben die Zölle reingeholt für die Römer. Und die sind nicht sehr beliebt bei ihren Landsleuten. Und dort lesen wir, das ist Johannes 3, Vers 12. Die fragten Johannes: Lehrer, was sollen wir tun? Er antwortete: Verlangt nicht mehr, als in euren Vorschriften steht. Den kannst du auch einblenden. Genau, das ist die nächste Folie. Interessant, Johannes fordert die Zöllner nicht auf und sagt: Hey, ihr müsst den Job wechseln. Das geht gar nicht. Ihr könnt nicht auf den Messias warten und gleichzeitig Zöllner sein. Er sagt übrigens, dass die Soldaten nachher auch nicht. Er sagt nicht, ihr müsst auch einen Job ändern, sondern er sagt, ihr müsst einen guten Umgang mit dem Geld lernen. Der Johannes sagt, ihr dürft nicht mehr verlangen, als euch zusteht. Und was er eigentlich sagt, ist, ihr dürft nicht so gierig sein. Ihr müsst euch in Gier in Griff bekommen, dass ihr immer mehr wollt. Das Thema mit der Gier, das ist etwas, da reden wir nicht gerne drüber. Und der Tim Keller, das ist ein verstorbener, mittlerweile verstorbener Autor und Pastor aus New York. Der hat jahrzehntelang dort Kirchen aufgebaut. Und er hat einmal erzählt, dass er in all diesen Jahrzehnten, als er Pastor war in New York, man stellt dir vor, New York, er sei mit ganz vielen Sachen konfrontiert, wo sind Leute zu ihm gekommen, haben ihm Sachen beichtet, alles Mögliche, völlig schräge Sachen. Er hat gesagt, aber es ist nie in all diesen Jahrzehnten jemand zu mir gekommen und hat gesagt: Ich beichte dir meine Gier, meine Geldgier. Das ist nie jemand gekommen. Und ich glaube, das sagt etwas aus. Wir reden hier im Westen nicht gerne über Geld. Und wir reden schon gar nicht gerne darüber, dass wir immer mehr Geld wollen. Aber schaut, dass immer mehr Geld wollen, ist eigentlich nichts anderes als Gier. Immer noch ein bisschen mehr wollen haben, das ist eigentlich Gier. Interessant ist beim Lukas, einige Kapitel später, Lukas 19, nur ein Kapitel nach dem reichen Jüngling, der davongelaufen ist, weil Jesus gesagt hat, verkauf deine Sachen, kommt ein anderer Zöllner. Der heisst Zachäus. Viele kennen die Geschichte wahrscheinlich auch. Jesus ist bei dem Mann zu Gast, in seinem Haus. Und dann passiert Folgendes, Lukas 19,8. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm: Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Und wisst ihr, was mich fasziniert an dieser Geschichte? Jesus hat gar nichts von dem verlangt. Jesus ist nicht in das Haus hineingekommen und gesagt: Du Zachäus, also du solltest jetzt schon ein bisschen vorwärts machen. Du solltest schon zeigen, dass dir das ernst ist mit dieser Umkehr. Nichts von all dem. Mir scheint, dass der Zachäus so fasziniert, so angesprochen, so berührt war von dem Jesus, von seiner befreienden Kraft, von seiner Anwesenheit, dass das aus ihm rausgesprudelt ist, die Grosszügigkeit. Er reagiert da sehr grosszügig. Und das ist echte Frucht der Umkehr. Aus einem gierigen Zachäus wird ein grosszügiger Zachäus. Das ist das, was Johannes davor redet, wenn er sagt: Ihr Zöllner, gebt doch zufrieden mit dem, was ihr habt. Und da sehen wir, wie sich das zeigt. Umkehr mit echter Frucht. Es ist ja ganz interessant, reden wir noch ein bisschen über Geld und Grosszügigkeit. Im Alten Testament gibt es ja die Anweisung vom Zehnten. Da können wir jetzt ganz viele Stellen nachlesen. Das war ein Gebot für das Volk Israel. Das Gebot gibt es im Neuen Testament so nicht mehr. Jesus wiederholt das niemals, das Gebot. Und wir können alle fröhlich aufzuhüpfen und denken: Schön, ich bin fein raus. Es muss niemand von uns den Zehnten geben. Nur, Jesus redet in seinen Predigten so viel über Geld wie fast über kein anderes Thema. Reich Gottes, das ist das höchste Thema bei Jesus. Und dann kommt gerade Geld. Und dann kommt weit weg. Anders. 25% von den Predigten von Jesus, ungefähr, sagt man, dreht sich ums Thema Geld und Besitz. Und Jesus redet so über Geld, dass er die Messlatte höher anlegt. Er ladet Menschen ein, über den Zehnten aus, in eine Grosszügigkeit hineinzufinden, wenn es um Geld geht. Wenn Jesus über Geld redet, dann ist es nicht so, dass er Gebot aufstellt, sondern er tut wie das, was dahinter steckt, die Weltanschauung von der Grosszügigkeit, tut er vermitteln. Und das ist eben faszinierend. Jesus vermittelt das Bild vom Vater im Himmel, wo absolut grosszügig ist mit uns. Er redet darüber, dass Gott wie ein grosszügiger Gastgeber ist in dieser Welt und uns einladet, seine Gäste zu sein in dieser Welt. Er formuliert das zum Beispiel so, Lukas 12, das ist auch wieder von Jesus: Lasst euch nicht von der Sorge um Essen und Trinken umtreiben und in Unruhe versetzen. Denn um diese Dinge geht es den Heiden. Das ist übrigens nicht ein negativer Ausdruck, das mit den Heiden, sondern es ist einfach, das sind die Völker, die anderen Völker. Die kümmern sich um so Sachen. Um diese Dinge geht es den Heiden, den Menschen dieser Welt. Euer Vater aber weiß, dass ihr das alles braucht. Da haben wir das. Gott ist der grosszügige Gastgeber. Er weiß, was wir brauchen. Es soll euch vielmehr um sein Reich gehen. Dann wird euch das Übrige dazugegeben. Also wenn Jesus über Geld redet, dann ist sein Ideal nicht Armut. Armut ist nie ein Ideal in der Bibel, sondern das Ideal ist, das Ziel ist die Grosszügigkeit. Und schaut, wenn wir sagen, Geld, das hat überhaupt keinen Einfluss auf mich, dann ist das einfach naiv. Geld hat auf jeden von uns Einfluss. Und das Ziel ist nicht einfach, dass wir den Zehnten geben und dann sagen, jetzt ist gut, jetzt können wir alles für uns behalten. Was Jesus uns dazu einladet, was der Johannes zur Umkehr aufruft, ist, dass wir einen grosszügigen Lebensstil entwickeln. Ein Lebensstil, wo wir das Geld nicht einfach für uns behalten und denkt, man sich schauen, dass es einfach noch für mich reicht, sondern man könnte so sagen, dass wir wie durchlässige Hände haben. Und das Geld, das wir überkommen, auch wieder kann wegfliessen von uns, nämlich zu anderen Leuten hin, die das brauchen. Und hey, ich will ganz ehrlich sein. Das ist für mich auch kein einfaches Thema. Und schau, das ist einfacher, zu Jesus zu sagen, ja, du kannst meine Spiritualität haben, du kannst mein Gebetsleben haben und die 90 Minuten am Morgen, Sonntagmorgen kannst du von mir aus auch alle 2-3 Wochen haben. Das ist eins. Aber es ist dann noch etwas anderes, wenn wir Jesus unseren Lebensstil hergeben. So wie ich das beobachte, im Westen oder bei uns in der Schweiz, geht man ja davon aus, dass je älter man wird, dass man auch mehr Geld hat. dass man sich ein bisschen schöneres Haus, ein bisschen schöneres Auto und so weiter dann leisten kann. Und da ist nichts Schlechtes dabei. Die Frage ist für mich nur, haben wir so ein Lebensstil von unserem Lebensspiel mit Jesus besprochen? Haben wir das mit ihm besprochen? Und ist das das, was wir miteinander, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist abgemacht haben? Schaut, ich will einfach sagen, Jesus traut uns da ganz viel zu. Jesus gibt uns nicht das Gebot vom Zehnten, sondern er lädt uns ein zu einem Lebensstil der Grosszügigkeit. Er traut uns zu, unser Ändern zu leben. Er traut uns zu, unser Ändern auch wirklich zu leben. Das ist das Thema vom Geld. Und dann redet Johannes auch noch über Macht. Umgang mit Macht. Das ist noch das Dritte. Er redet zu den Soldaten. Jetzt, was sind das für Soldaten gewesen? Sehr wahrscheinlich sind das keine römischen Soldaten gewesen, weil welcher römische Soldat hat schon in der Wüste stehen und irgendeinem komischen Typ in einem Kamelhaar-Pulli zulassen? Man geht davon aus, dass das Soldaten gewesen sind vom Herodes, also vom jüdischen König. Und zu ihnen sagt Johannes: Misshandelt und erpresst niemanden, sondern gebt euch mit eurem Soll zufrieden. Da bei den Soldaten beschreibt Johannes Umkehr so, dass sie die Macht, die sie überkommen als Soldaten, nicht sollen missbrauchen. Offensichtlich war es so, dass die Soldaten anderen Leuten die Macht missbraucht haben, um mehr Geld zu bekommen. Und der Johannes sagt dazu ihnen, gebt euch zufrieden mit dem, was ihr habt. Oder anders gesagt, seid gerecht in euren Beziehungen und gebt euch zufrieden. Wenn es übrigens ein Thema gibt, wo man in der Kirche noch weniger darüber redet als Geld, ist es Macht. Da redet man noch weniger darüber. Weil, ich meinte, wir Christen denken so, ja, wir haben ja keine Macht. Ich meine, die Politiker, die höheren Tiere, oder, die haben Macht. Aber sind wir ehrlich, wir haben alle Macht irgendwo. Und wir können die Macht zum Guten brauchen oder wir können sie missbrauchen. Und wir können in unserem Umfeld Macht zum Guten oder zum Schlechten brauchen. Wir können zum Beispiel Macht missbrauchen, indem wir Leute manipulieren, Leute dazu bringen, das zu tun, was wir wollen, dass sie machen. Das kann in einer Ehe sein. Das kann auch mit unseren Kindern sein. Also Macht hat nichts damit zu tun, ob man irgendwie einflussreich ist aus weltlicher Sicht. Macht haben wir alle. Man kann auch Macht ausüben, indem man irgendwie lange Listen von Sachen sich merkt, wo zum Beispiel der Ehepartner schon lange falsch gemacht hat. Das ist Machtausübung, wenn man so Zeug hinten vorhält. Wenn man nicht vergibt anderen und das wieder vorhält, ist das Machtausübung, Machtmissbrauch. Und Jesus hat auch viel über Macht geredet. Und sein Ansatz war, dass Macht nicht an sich etwas Schlechtes ist, sondern dass wir gerecht sein sollen mit unserer Macht. Dass wir Gerechtigkeit ausüben sollen. Und wenn Jesus von Gerechtigkeit redet, wenn die Bibel von Gerechtigkeit redet, geht es immer um Beziehungsgerechtigkeit, also um Menschen und um Gott und nicht einfach nur um Sachen. Da könnte man jetzt auch ganz viel darüber sagen, haben wir keine Zeit, einfach eine zusammenfassende Aussage von Jesus. Er kann das so wahnsinnig gut auf den Punkt bringen. Er sagt im Lukas 6, 31, handelt allen Menschen gegenüber so, wie er es von ihnen euch gegenüber erwartet. Das ist Gerechtigkeit, zusammengefasst in den Worten von Jesus. Ich sage es mal einfach so, ein grosszügiger Lebensstil ist ein gerechter Lebensstil. Wenn wir anfangen, grosszügig zu sein in unseren Beziehungen, grosszügig mit unserem Geld, grosszügig mit unserem Besitz, aber auch grosszügig mit unserer Zeit, mit unserer Liebe, grosszügig mit unserer Vergebung, dann werden wir gerechte Beziehungen haben, dann wird Gerechtigkeit noch mehr möglich sein. Das ist das, was Johannes darüber redet, Umkehr. Dass Umkehr soll praktisch werden, soll handfest werden, sich soll zeigen in unserem Leben und gerade besonders bei diesen Themen von Besitz und Geld. Und ganz ehrlich, in der Vorbereitung für die Predigt habe ich mir ein paar Mal gedacht, echt jetzt, muss ich mir das antun heute Morgen? Advent, dritter Advent. Freunde, ich habe viel lieber darüber geredet. Hey, nehmt euch Zeit und eine Tasse Kaffee und tünt euch warm einkuscheln. Habt eine schöne Zeit mit Gott und hey, einfach ein bisschen runterfahren, ein bisschen zur Ruhe kommen. Ich hätte das gerne gesagt und Freunde machen das, wirklich. Ich empfehle euch das sehr. Aber, der Remo hat es schon gesagt in der Einleitung, Advent ist nicht nur, dass wir uns wohlig und schön fühlen und feine Gutschen essen, sondern Advent ist auch eine Zeit der Umkehr. Und ich habe gerade so gedacht, diese Woche, Mann, in einer Zeit, versteht ihr, unsere Welt, unsere Zeit hat Advent zu einem hemmungslosen Konsummarathon gemacht. Es ist der Wahnsinn. Wir werden angestachelt zum Kaufen. Es hat kaum Platz für einen vereinfachten Lebensstil. Ja, Grosszügigkeit schon ein bisschen. Es muss gespendet werden in dieser Zeit, oder? Aber das ist, glaube ich, einfach wegen dem schlechten Gewissen. Aber wir haben kaum Zeit, für diese Sachen nachzudenken. In einer Zeit, wo jetzt einfach gesagt wird, wir müssen kaufen, bis wir nicht mehr können. Hemmungsloser Konsum. Aber ich glaube, das vernebelt unsere Sicht für das Wirken von Gott. Und darum ist es so wichtig, auch über so Themen wie Einfachheit, Grosszügigkeit und Gerechtigkeit nachzudenken in dieser Jahreszeit. Und dann endet die Geschichte oder der Abschnitt so, dass die Leute haben sich überlegt, ob der Johannes der neue Messias ist. Der könnte es doch sein. Und dann sagt er am Schluss, ich taufe euch mit Wasser. Das ist der letzte Vers. Aber es kommt einer, der ist mächtiger als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Riemen seiner Sandalen aufzuschnüren. Er wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Der Messias wird kommen, sagt der Johannes. Und es ist Jesus. Und wenn er kommt, dann wird er ein Leben führen, wie wir es hätten sollen leben. Er zeigt, wie wahr das Mensch sie aussieht. Er stirbt für uns, er versteht für uns, er vergibt uns, er bringt uns neues Leben und er erfüllt uns mit dem Heiligen Geist. Mit dem Geist, der Leben möglich macht in uns. Und schaut, ich sehne mich nach dem Wirken vom Heiligen Geist. Auch noch mehr in unserer Kirche. Und das läuft schon viel und ich freue mich über alles. Aber ich wünsche mir auch noch mehr und ich denke, das hat auch noch andere, die sich danach sehnen. Aber aus dieser Geschichte von heute sehe ich einen engen Zusammenhang zwischen Grosszügigkeit und dem Wirken vom Heiligen Geist. Ohne unsere Grosszügigkeit, ohne zunehmende Grosszügigkeit von uns, wird der Heilige Geist auch nicht mehr Raum bekommen in unserem Leben und in unserer Gemeinde. Und mit Grosszügigkeit meine ich das ganz allgemein. Geld, Besitz, Zeit, Vergebung, all diese Themen, Gerechtigkeit. Wenn das nicht mehr Raum bekommt, wird das Wirken vom Heiligen Geist nicht unbedingt mehr Raum bekommen. Und ich möchte dir diese Frage einfach mitgeben. Gibt es so Bereiche in deinem Leben oder hältst du an deinem Besitz, an deinem Geld krampfhaft fest? Dann ist vielleicht heute ein Moment, um auch umkehren von dem. Und ich habe gesagt, der Zehnte ist kein Gebot, aber es ist ein guter Anfang. Und ich möchte dir die Frage einfach stellen, gibst du den Zehnten in deinem Leben? Gibst du eine Kirche? Gibst du eine Mission? Und wenn dir die Kirche da etwas bedeutet, ist es glaube ich gut, wenn du wenigstens einen Teil von deinem Zehnten in die Kirche gibst. Wenn du dieser Kirche überhaupt nicht vertraust und findest, das ist gar nichts da, es gibt noch ganz viele andere Kirchen und tolle Organisationen und ganz viele Missionen, darfst du dein Geld auch dort angeben. Aber ich denke, dort fängt es an. Aber Jesus lässt uns ein zu dem Lebensstil der Grosszügigkeit. Aber ich möchte nicht nur über das Thema vom Geld, dass wir heute nachdenken, aber nachher in dieser Zeit, auch vom Lobpreis, vom Abendmahl, frag doch den Heiligen Geist ganz konkret, was er dir aufs Herz legt. Was vielleicht ein konkreter Schritt in deinem Leben könnte sein. Vielleicht auch, wo du Vergebung brauchst und Umkehr bei diesem Thema. Wir werden jetzt dann so Abendmahl zusammen feiern. Und das ist der Moment, wo wir uns daran erinnern, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, dass er uns neues Leben verspricht und dass wir immer wieder die Sachen zu ihm bringen, die unser Leben auch belastet und abziehen. Und er vergibt so gern. Und er vergibt uns immer wieder gern. Und das dürfen wir gerade auch sagen beim Abendmahl. Aber ich lege dir das aufs Herz. Was wird dir der Heilige Geist heute sagen? Und was bedeutet das in deinem Leben, dass Grosszügigkeit und das Wirken vom Heiligen Geist sehr nahe zusammengehören? Ich bete noch. Jesus, und ich danke dir von Herzen, dass du der ultimativ grosszügige Gott bist. Vater, du hast deinen Sohn nicht zurückgehabt, sondern du hast ihn in die Welt hineingeschickt. Und das heisst so schön im Korintherbrief, du bist arm geworden, damit wir reich dürfen werden. Du hast alles zurückgelassen, deine ganze Herrlichkeit, um in Morast und ins Durcheinander und in den Dreck von dieser Welt hineinzukommen. An das denken wir an Weihnachten. Und Heilige Geist, wir laden dich einfach ein, in den Moment jetzt und in die Zeit dann auch vom Abendmahl, dass du einfach in unser Leben reinredest. Und wir sind so viele Leute da, wir haben so unterschiedliche Leben und wir sind so unterschiedliche Punkte in unserem Leben, da können wir nicht einfach für jeden eine Regel festlegen. Aber du, Heilige Geist, willst einen Weg gehen mit jedem von uns. Auch bei dem Thema vom Geld, vom Besitz, vom Material, von der Gerechtigkeit. Jesus, zeig du uns, was in unserem Leben dran ist. Was vielleicht ein konkreter Schritt dran ist. Amen.